Gut, dann fangen wir an. Vielen Dank für euer Interesse. Klaas und ich sind heute da, um euch was über OpenCloud zu erzählen. Das heißt, wir sagen kurz, ja, was ist es überhaupt? Was kann man damit anstellen und was kann man damit nicht anstellen? Aber bevor wir anfangen, habe ich noch eine Frage. Und zwar, es gibt ja vom Forbes-Magazin immer diese Liste mit den reichsten Leuten der Welt. Und es gibt die gleiche Liste für die reichsten fiktionalen Charaktere der Welt. Meine Frage an euch ist, was denkt ihr, wer ist der reichste fiktionale Charakter? Habt ihr so eine Auswahl? Donald Duck, Iron Man, Batman, Montgomery Burns. Könnte man überlegen, wer das sein könnte. Also der Gewinner ist Smaug aus dem Hobbit. Der wird mit 62 Milliarden geschätzt. Also wenn ihr euch an den Hobbit erinnert, der sitzt auf diesem riesigen Goldberg in der Höhle. Und der Punkt ist, Smaug ist echt ein armes Würstchen, weil die reichste reale Person besitzt über 300 Milliarden Dollar. Und warum erzähle ich das? Das ist aus meiner Sicht eine massive Zentralisierungstendenz, die ja seit vielen Jahren natürlich schon anhält. Und aus meiner Sicht ist das auch eine Bedrohung für das freie Internet. Also freies Internet, Offenheit, Dezentralisierung, Netzneutralität und so weiter. Und ja, das ist schon auch die Motivation, warum wir heute hier sind, weil wir Open Cloud als einen Baustein von diesem freien Internet betrachten. Wer sind wir bei Open Cloud? Open Cloud wurde Anfang des Jahres gegründet von der Heinlein GmbH als Tochterunternehmen. Kennt ihr vielleicht von Mailbox.org oder OpenTalk, auch die Linux-Akademie kennt vielleicht der ein oder andere. Genau, und Open Cloud ist jetzt eine Firma unter diesem Dach von Heinlein. Das ist natürlich auch keine Charity-Veranstaltung. Wir machen das als For-Profit-Organisation. Allerdings ist es 100% freie Software und wir monetarisieren über Service und Support. Das heißt, Open Cloud ist für alle, die ihre Daten selbstbestimmt hosten wollen, auf Basis von freier Software. Und wir haben es uns zum Ziel gesetzt, dass das Ganze komfortabel zu hosten ist, ja, und auch einfach für die Nutzer. Also nicht nur für den Admin einfach zu installieren und dann sieht es für den Nutzer irgendwie schwierig aus, sondern auf beiden Seiten muss es schnell und nutzerfreundlich sein. Zur Einordnung der Open Cloud Codebase. Es gibt in der File-Sharing-Welt quasi zwei große Linien. Das eine ist die PHP-Linie, gestartet mit der OnCloud 2011 und dann dem Nextcloud Fork 2016. Und die andere große Linie ist sozusagen die mit der Programmierung in Go und modularer Architektur mit Infinite Scale 2019 gestartet und jetzt von uns Anfang des Jahres als Open Cloud geforkt. So die wichtigsten Merkmale der neuen Architektur ist eigentlich das hier unten mit keine Datenbank und eine Quelle der Wahrheit. Da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Und was man jetzt sagen könnte, brauchst du jetzt wirklich noch eine weitere File-Cloud? Wir haben gesagt, ja. Und das war damals so das Diagramm, was wir uns aufgemalt haben, 2019 ungefähr. Auf der X-Achse seht ihr die Last vom System. Das kann alles sein, zum Beispiel Anzahl der Nutzer, Requests pro Sekunde, Dateigröße zum Beispiel. Und auf der Y-Achse seht ihr die Betriebskosten, also Lizenzkosten vielleicht, Energiekosten, aber auch Personalkosten, wenn ihr einen Spezialisten für eine Datenbank braucht oder sowas. Das Problem, was wir gesehen haben mit der PHP-Architektur damals, ist, dass mit größerer Last die Kosten nicht linear steigen, sondern exponentiell. Und das Ziel, was wir mit Open Cloud verfolgen, ist, dass wir das linear steigen lassen. Wie macht man das? Es gibt so einen Grundsatz, Simple Scales, Complex Fails. Das heißt, das Ziel ist, dass wir, oder der Weg, wie wir da hinkommen, ist, dass wir radikal vereinfachen, um eben den Betrieb sowohl für die Nutzerinnen als auch für die Administratorinnen wirklich so einfach wie möglich zu machen. Also zwei Perspektiven. Ich zeige euch jetzt, wie das dann aus der Nutzerperspektive aussieht, aber auch für den Admin. Also für die Nutzerin. Wir haben das Sharing massiv vereinfacht. Früher gab es so, also in der PHP-Welt könnt ihr ja so einzelne Berechtigungen setzen. Also kann lesen, schreiben, runterladen und so weiter. Das ist hier jetzt in Rollen abgebildet. Die kann man auch anpassen. Das heißt, wenn ihr in einem Verein seid, könnt ihr zum Beispiel auch so eine Rolle wie Vereinsvorstand und normales Vereinsmitglied einrichten und dann halt die entsprechenden Rechte darunter gruppieren. Ihr könnt auch so Sachen machen wie Datum, also Ablaufdatum von der Freigabe einrichten. Ihr könnt Public Links erzeugen, also Links, die für alle funktionieren. Da muss man dann gar nicht eingeloggt sein, sondern kann die einfach verschicken und halt draufklicken. Mit einem eingebauten Passwortgenerator, wenn man da ein Passwort eben drauf haben möchte, ist besonders interessant, wenn das BSI mal einen Blick drauf wirft. Und wo wir sehr viel positives Feedback kriegen, ist, dass unsere Web-UI sehr, sehr schnell und responsive ist. Also wir haben dann eine Technologie, SSE, Service and Events, nutzen wir. Das bedeutet letztlich, wenn der Klaas mit mir eine Datei shared, muss man in der alten Welt die erst neu laden, damit ich den Share bei mir in der UI sehe. Mit SSE poppt das einfach auf, so wie man das heutzutage erwarten würde. Wir haben das an Schulen gesehen. Lehrerin lädt eine Datei hoch, sagt so, jetzt öffnet er mal das Arbeitsblatt und es gehen die Finger hoch und die Kinder sagen, welches Arbeitsblatt? Und dann so, aber der hat's, der nicht, ja, du musst neu laden. Also es sind so Kleinigkeiten, wo wir sehr viel Wert gelegt haben bei der Neuimplementierung. Wir haben auch eine sehr gute Suche, würde ich sagen. Angefangen bei, ich tippe was ein und ihr kriegt sofort Vorschläge vorgeschlagen. Ist auch im Volltext, das heißt, das, was ihr hier oben eingebt, also Rabbit zum Beispiel, wird dann hier unten im Volltext, zum Beispiel hier in Alice in Wunderland, direkt auch gehighlightet. Also ihr findet hier das Wort Rabbit direkt in dem Volltext. Oder wenn ihr nicht mehr genau wisst, wann habe ich die Datei, wie heißt die Datei eigentlich, und ihr wisst nur noch, ich habe die Datei letzte Woche irgendwie bearbeitet, könnt ihr das über Filter hier rausfiltern. Oder ihr sagt, okay, das war irgendwie ein Tabellendokument, könnt ihr das sehr schön hier nochmal eingrenzen. Ups. Genau, Collabora. WebOffice ist nicht von uns, ist eine WebOffice-Suite, haben wir integriert. Hier ist besonders schön, die Integration funktioniert auch in Echtzeit. Das heißt, ihr seht den Cursor von den anderen Mitbearbeitern, ja, und seht ihr halt live tippen. Kommt, wenn ihr das Docker Compose installiert, kommt das da direkt mit. Genau. Ganz zentral wichtiges, ganz wichtiges Feature in OpenCloud sind Spaces. Was sind Spaces? Um Spaces zu erklären, muss man erstmal verstehen, was das Problem vom klassischen Sharing, also von klassischen Freigaben bisher war. Und zwar, wir haben hier auf der linken Seite haben wir Alan und auf der rechten haben wir Mary. Alan shared eine Projektdatei mit Mary. Und was jetzt oft passiert ist, dass Alan die Organisation verlässt. Und was dann passiert ist, die Dateien verlassen mit Alan zusammen auch die Organisation. Das bedeutet, für Mary ist das eigentlich wie eine Art Data Loss. Das heißt, da geht dann beim Administrator, bei der Administratorin ein Ticket auf. Und das ist eigentlich so eine der ärgerlichsten Sachen, die passieren kann. Plus, das ist ein Szenario, wo, wenn man mit mehreren Leuten teilt, sogenannte Spaghetti-Shares auftreten. Also Spaghetti-Shares ist, wenn ich nicht nur mit einer Person teile, sondern hier jetzt mit vier Personen, das sind jetzt nur vier Ordner mit vier Personen, wird schon relativ unübersichtlich. Ich habe hier auch wieder den Fall, dass Alan dann geht und eben auch die Dateien mit verschwinden. So ein bisschen das mentale Bild dazu. Und was wir eigentlich wollen, ist sowas in der Art, also schön einsortiert. Was wir gemacht haben, ist mit dem Spaces-Konzept, dass wir Dateien, die eigentlich zur Organisation gehören, also zum Beispiel Protokolldateien aus eurer Vorstandssitzung oder so vom Verein, die gehören eigentlich nicht in den persönlichen Bereich, sondern in diesen Spaces-Bereich. Das ist ein Bereich, der der Organisation sozusagen gehört und hat den Vorteil, dass ich jetzt hier, wenn ich als Alan jetzt diese Datei anlege, kann ich jetzt mehrere Besitzer dieser Datei zuordnen. In dem Fall sind das die mit den Krönchen hier. Das kann Alan auch in Eigenregie machen. Das heißt, der muss dann nicht erst beim Administrator anrufen, bei der Administratorin. Und wenn Alan geht, ist die Verantwortung quasi geklärt von diesen, also von diesen Dateien. Das heißt, da ist auch kein Data Loss mehr. Und als Bonbon haben die Spaces auch eine eigene Quota. Das heißt, es zählt nicht gegen die persönliche Quota wie in der bisherigen PHP-Welt. So, was ist die Vereinfachung jetzt für Administratoren? Wir haben uns gefragt, was verursacht denn in den letzten mehr als zehn Jahren mit PHP eigentlich die meisten Supportfälle? Und der Gewinner ist die Datenbank. Also, was passiert, wenn ich jetzt ein Bild wie das hier hochlade in meine Cloud? Das Bild besteht ja nicht nur aus den eigentlichen Nutzdaten, den Data Blobs, sondern auch aus Metadaten hier. Also Metadaten, ja, Dateiname, Pfad vielleicht, Dateigröße, Modified Date und so weiter. Und wenn diese Datei hochgeladen wird, wird die quasi aufgetrennt. Einmal werden die Nutzdaten im Storage abgespeichert, also auf der Festplatte, und die Metadaten gehen in die Datenbank. Das macht auch erstmal Sinn, weil in der Datenbank habe ich schnellen Zugriff, das brauche ich. Und der File-Blob geht auf den billigen, langsamen Storage. Das Problem, was hier aber auftritt, ist, dass ich quasi die Dateien im Büro sozusagen, die muss ich immer in Sync halten mit dem, was ich im Lager habe. Das heißt, wenn ich in der Datenbank ein Problem kriege, existiert die Datei eigentlich aus Endnutzersicht nicht mehr. Das heißt, ich habe hier wieder eine Art Data Loss. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir einfach die Metadaten, also die Zettel sozusagen, mit in den Storage schreiben. Also wir haben keine Datenbank mehr, zumindest was die Persistierung der Daten angeht. Also nicht falsch verstehen, ja, nichts gegen Datenbanken. In dem Fall wollen wir halt einfach nur eine Single Source of Truth generieren. Und was uns das bringt, ist letztlich, dass das System insgesamt viel, viel zuverlässiger wird. Ich muss mich auch nicht mehr irgendwie um die Datenbanken kümmern, weil es gibt es in dem Fall, also hier speziell gibt es das nicht mehr. Und das System skaliert super cool mit dem Storage. Das heißt, ich habe mal mit 100 Leuten angefangen, sind plötzlich 1000 und mal total vereinfacht gesagt, ich schiebe einfach mehr Festplatten rein und ich skaliere damit. Und was ich damit kreiere, ist eine Quelle der Wahrheit. Und ja, das ist was, was viele neue Möglichkeiten eröffnet und ja, das technische Highlight an der Anwendung ist.
Ja, an dieser Stelle darf ich weiter sprechen. Vielen Dank, Tobi, soweit. Einige technische Highlights oder genau gesagt zwei haben wir für euch rausgesucht, die ich so ein bisschen darstellen wollte. Welche Möglichkeiten ergeben sich denn jetzt aus dieser Chance oder aus diesem Designprinzip, dass wir keine Datenbank mehr haben, sondern wirklich die Metadaten zu den Nutzdaten ins Filesystem schreiben. Was wir als erstes jetzt gebaut haben und was sehr viel Zuspruch und sehr viele neue Use Cases erfährt, ist dieser File Observer. Was wir also tun, ist, wir überwachen den Dateisystembereich, der eigentlich OpenCloud gehört. Wer jemals Nextcloud, OwnCloud in der PHP-Welt administriert hat, weiß, wenn man da anfasst in dem Storage, wo die jeweilige Cloud ihre Files speichert, geht es ganz schnell abwärts, dann läuft die Datenbank mit dem System auseinander, dann muss man da irgendwie OCC-Scan aufrufen und so Sachen. Genau das ist aber sehr störend, weil wir wollen ja eigentlich die Daten aus vielen verschiedenen Richtungen verwenden, verändern können, hinzufügen können. Wir haben also ein System ersonnen, wo wir eine Dateisystemüberwachung machen auf diesen unterliegenden Storage. Wann immer da eine Datei dazukommt, geändert wird, geht die über iNotify oder andere Systeme in den Kern von OpenCloud, wird dort dann entsprechend verarbeitet und die Datei wird in den Metadatenstamm, den OpenCloud natürlich hält und auch braucht und hat, assimiliert und steht dann im Moment der Änderung eigentlich allen Usern dann wieder zur Verfügung, auch in der Web-Applikation. Also es ist irgendwie sehr magisch der Moment gewesen, als wir zum ersten Mal im VI eine Datei angelegt haben und es hat Plom gemacht und im Browser daneben ist diese Datei aufgetaucht. Das gibt es soweit ich weiß, noch nicht in anderen File-Sync- und Share-Systemen. Und das haben wir gebaut. Das ist effizient, weil wir parallelisieren können. Und diese Assimilationsprozesse, die können wir natürlich beliebig skalieren, je nachdem, wie groß das System ist. Anders als bei einer PHP-Architektur, wo man bestenfalls periodisch pollen konnte, um Veränderungen im Storage zu erkennen. Da gibt es auch Versuche, haben wir da viele gemacht. Die waren nicht so richtig zufriedenstellend, sagen wir mal. Genau, Filesysteme kann ich vielleicht auch gleich dazu sagen, an dieser Stelle, dass dieser File-Observer, wie wir ihn nennen, der funktioniert auf normalen, klassischen, lokal gemounteten Filesystemen im Server, also alles, was so XFS, X4 oder ButterFS ist, das ist nur halb spannend. Wir haben jetzt mit einem Partner zusammen das Ganze in Ceph integriert, wo wir auch prototypisch bereits laufen haben, ist mit GPFS. GPFS ist ein sehr leistungsfähiges kommerzielles Netzwerk-File-System. Da gibt es über Kafka Message Queues, die solche Events auch liefern, und da funktioniert das auch. Was können wir damit machen? So trivial sich das anhört, aber für Administratorinnen und Administratoren total wichtig. Es ist eine Datei verschwunden, die muss aus dem Backup kommen und wieder rein. Wieder jeder, der Nextcloud administriert hat oder OwnCloud 10, weiß, das ist echt blöd. Weil dann entweder man spielt die über die API wieder ein, das ist nicht cool, weil man nicht die Benutzerdaten hat von dem Menschen, der das File verloren hat. Oder man spielt es auf dem Filesystem ein, muss dann aber einen File-Scan machen und hat dann da Schwierigkeiten. In diesem Fall ist es einfach, File zurückkopieren, es ist wieder da. Ist wirklich, die so trivial das klingt, eigentlich eines der ganz großen Vorteile von diesem neuen System. Aber es gehen mehr, also man kann natürlich Netzlaufwerke exportieren, die dann extern beschrieben werden und sofort in die Open Cloud reinlaufen. Ältere Anwendungen, die nicht über API-Zugriff-Files ablegen wollen und können, weil man sie nicht mehr verändern kann, weil sie proprietär sind oder sowas. Files schreiben können die meisten Anwendungen. Also kann man was bauen, wie dass Fachanwendungen oder spezialisierte Anwendungen einfach Files ablegen und auch die dann automatisch in das System reinlaufen und damit dann teilbar sind, übers Internet erreichbar sind, in verschiedenen Clients zur Verfügung stehen und so. Das Gleiche gilt halt für Automatisierung oder besondere Geräte, die solche Sachen machen können. Vielleicht zur Warnung noch, das ist natürlich kein Feature, was jedem User zur Verfügung steht oder jeder Anwenderin, weil wir sprechen hier von Storage, der halt auf dem Server zur Verfügung steht oder irgendwie über bestimmte Netzlaufwerke in der Serverlandschaft ist. Also das ist schon ein spezielles Setup dann, das jetzt nicht den 1500 Anwendern, die über die Cloud an sich zugreifen können, zur Verfügung steht. Könnte man vielleicht auch noch ersinnen, wie man das dann machen würde, aber erstmal ist das was eben eine Integration ermöglicht und solche administrativen Tätigkeiten stark vereinfacht.
Bitte. Und was auf der Folie steht, glaube ich, Backup, ne? Also wir können damit Backups machen, ohne dass ihr die Datenbank davor anhalten müsst oder einen Dump machen müsst aus der Datenbank. Das heißt, ihr kopiert die Dateien einfach irgendwo hin oder macht einen Snapshot oder so und könnt ihr dann wieder zurückspielen, ohne dass ihr halt auf eine Datenbank Rücksicht nehmen müsst. Das ist wirklich plain simple.
Ja, Backup gehört auch so in die Kategorie, ist doch eigentlich selbstverständlich, ist es aber eigentlich dann auch wieder nicht, gerade bei größeren Systemen und bei eben in dieser Split-Brain-Situation. Ja, so viel zu dem ersten technischen Teil, den ich besprechen wollte. Das zweite geht um unsere Web-Extensions. Wir haben ein sehr aufwendiges System gebaut, um OpenCloud zu erweitern, um eigene Anwendungen einzubauen. Da gibt es zwei Arten von Erweiterungen. Und das eine sind komplette Apps. Da zeige ich euch gleich ein Beispiel hier. Also komplette Apps bedeutet im Prinzip der ganze Canvas der Webanwendung steht der Anwendung zur Verfügung, meistens als File-Viewer oder Editor für spezielle File-Typen. Also man kann sich zum Beispiel sehr einfach vorstellen, einen LaTeX-Editor, zu implementieren, der, wenn man auf einen Tech-File klickt, dann aufgeht und eben erkennt, aha, Tech-File, da öffnen wir den entsprechenden Editor damit. Das ist die erste Anwendung. Die zweite sind Erweiterungen innerhalb des Systems, also ein zusätzlicher Menüeintrag, ein zusätzliches Infofeld. Auch da zeige ich gleich ein Beispiel. Das Ganze ist ein ganz wichtiger Bestandteil von unserer Webanwendung. Also es ist sehr einfach, da Anwendungen zu schreiben. Man muss sich um diese in den Extension-Systemen nicht drum kümmern, dass man einen eingeloggten User hat, dass es Farben, Formen und diese ganzen Sachen, das ist alles vorbelegt. Es geht dann im Endeffekt wirklich nur um die echte Anwendung, die man mit einer Datei innerhalb dieses Systems tun möchte. Als Beispiel hat jemand gebaut eine Anwendung, die mit
Nintendo,
danke. Mit Nintendo-ROMs funktioniert. Also wenn man Nintendo-ROMs in das System speichert und klickt da drauf, dann wird der entsprechende Emulator gestartet und man kann da drin spielen. Das ist ein Beispiel für so eine komplette App, die auf Basis von den eingespeicherten Dateien funktioniert. Ist natürlich ein eher witziges Beispiel, nicht so in der Enterprise-Anwendung zu Hause, sagen wir mal, aber ganz, ganz lustig und ganz interessant. Anderes Beispiel für diese Erweiterung der UI selber ist hier dieses mit dem roten Pfeilchen markierte Informationsfensterchen für den Pfeiltyp Bild, in dem einfach die Metadaten zu dem Bild gespeichert worden. Dass es als Extension entwickelt worden ist, ist dann im Endeffekt wenige Zeilen Code und Integrations-Glue-Code, der dann sowas bringt. Wenn man jetzt einen eigenen Datentyp hätte, der meinetwegen Rechnungen abspeichert, dann könnte man sehr einfach eben ein ähnliches Informationsfensterchen da einblenden, dass halt die Kerndaten zu dieser Rechnung zeigen würde, zum Beispiel. Genau, was haben wir da für Beispiele schon? Naja, also so übliches Dinge wie ein E-Book-Reader, sehr schönes Rendering, Ansip, unter anderem auch ein DICOM-Viewer für Röntgenbilder, der eben diese spezifischen Röntgen- und MR-Serien anzeigen kann und so weiter. Also da gibt es jetzt schon eine ganze Reihe. Das werden wir auch weiter ausführen. Dazu möchte ich noch ein Thema anschneiden. Extensions, viele Leute sagen dann immer, ja, Nextcloud hat da sehr viele, das ist auch richtig, da gibt es auch sehr gute, da gibt es leider auch sehr schlechte, das war in der OnCloud 10 genauso. Das Problem ist auch, in diesem PHP-Stack ist jede der Extensions, die man da erlaubt und einbindet, in der Lage, das ganze System runterzuziehen. Das ist in OpenCloud anders, nachdem wir eine andere Systemarchitektur haben, wenn eine Extension fehlerhaft ist oder sogar vielleicht irgendwie Angriffscode enthalten könnte, hat die nicht Zugriff darauf, nicht auf die gesamten Daten in der Datenbank, ist nicht im selben Adressraum, also ist nicht in der Lage, den Server irgendwie zu beeinträchtigen. Das ist ein bisschen architektonischer Unterschied, den man da schon im Kopf halten müsste. Sollte, denke ich. Gut, die Frage, ist OpenCloud eine Alternative jetzt schon? Also wo stehen wir? Wie gesagt, Tobi hat es schon gesagt, wir haben angefangen als OpenCloud GmbH in der Heinlein-Gruppe am 1. Januar 25. Angefangen mit OnCloud Infinite Scale. Dann haben wir schon 2019, bist du sicher?
Da war der erste Commit.
Ja. Okay. Genau, also 2019, so alt ist dieses System schon, diese Go-Implementierung der Serverseite mit auch dem neuen Webinterface. Wir haben dann sehr bald den Source-Code public gestellt, nachdem er debranded war, also von dem Trademark von OnCloud befreit, sodass wir den auch guten Gewissens als Open-Source-Fork zur Verfügung stellen konnten. Haben dann recht bald das erste sogenannte Rolling Release gemacht und kurze Zeit später auch das erste Production Release. Da komme ich gleich noch drauf. Jetzt Diese Woche ist der Desktop-Client für OpenCloud bereits released worden. iOS wird nächste oder übernächste Woche nachkommen und die Android-App, die erwarten wir später. Also was ich sagen will ist, wir haben stabile Releases, nachdem das System nicht neu ist. Also wir haben nicht am 1. Januar angefangen, das zu programmieren, sondern es gab es schon. Ist es auch jetzt schon verfügbar, benutzbar, stabil, ja, einfach da. Einige weitere Ressourcen noch, Dokumentation, GitHub, na klar, ein paar Helmcharts, solche Sachen hier mehr so als Verzeichnis zum Nachlesen, wo das ist. Wie fängt man am besten an? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben eine Demo-Instanz, Demo OpenCloud EU. Da kann man draufgehen und das System einfach ausprobieren. Das ist ein klasse, einfaches Demosystem, was alle Stunde gewiped wird und dann wieder von vorne anfängt sozusagen, aber vollständige Installation. Um es zu evaluieren, haben wir einige einfache Setup-Methoden. Ganz einfach hier der Bare-Metal-Befehl, der einfach einen Curl per Curl ein Installationsskript runterzieht und das startet, oder halt Docker-basierte Installationen, die mächtigeres System aufsetzen, entweder lokal oder dann auch im Internet mit entsprechend Zertifikaten und allem. Kurzes Wort noch, wie releasen wir? Also wie ist das geplant? Wie ist das auch für zahlende Kunden gedacht? Wir machen Production Releases. Production Release heißt im Endeffekt, also alle 6 Monate planen wir, ein Production Release zu machen. Das ist besonders Q-Art, enthält aber jetzt nicht mehr Funktionalität als die anderen Releases. Also wir machen kein Open Core im Sinne von, es ist in dem Production Release mehr Funktionalität drin oder anderer Code drin. Das ist nicht der Fall. Was wir da tun, ist einfach, wir haben eine etwas längere QA-Phase. Und wir konzentrieren uns mehr auf dieses Production Release, alle 6 Monate, wie gesagt. Für bezahlende Kunden bieten wir dann LTS-Support über 2 Jahre für die älteren, also für die Production Releases an. Also wenn man Kunde von uns ist, erhält man 2 Jahre eben Security Fixes und diese Sachen auf die Production Version. Was wir noch machen ist, wir nach jedem Sprint, den wir vollenden, releasen wir ein sogenanntes Rolling Release. Das ist einfach der jeweilige Stand am Ende des Sprints, wo wir darauf achten, dass wir haben eine sehr, sehr große automatische Test-Suite. Und das heißt, der ist automatisiert getestet, beinhaltet auch meistens zumindest abgeschlossene Features, je nachdem, wie wir das entwickeln können innerhalb der 3-Wochen-Sprints. Manchmal fehlt halt noch ein Teil, aber im Grunde genommen sind diese Rolling-Releases einsetzbar und auch zuverlässig und alles, aber diese kommen halt alle 3 Wochen raus, und wenn jemand gerne Bleeding Edge ist, dann ist das eine sehr schöne Variante, steht jedem frei zum Download zur Verfügung. Das ist die Zusammenfassung, die habe ich jetzt eigentlich schon erzählt davon. Genau, und als letztes, wovon leben wir als Firma? Nun, wir verkaufen keine Software, wir verkaufen Support und Services, also natürlich für die zahlenden Kunden, für die LTS-Version, für die Production-Version kann man bei uns oder kriegt man bei uns Support, kriegt entsprechende Services, die nötig sind beim Setup, bei größeren Setups, bei Integration von Storage-Systemen, die nicht alltäglich sind und solche Sachen. Davon leben wir. So, last but not least, es ist Open Source, es steht unter freien Lizenzen. Wir freuen uns sehr über Contributions in jeder Form, sei es Doku, sei es Erfahrungen im Setup. Helmcharts haben wir eine Community-Initiative gestartet, wo Leute einfach ihre Erfahrungen mit dem Setup beitragen. Es funktioniert sehr gut. Überhaupt DevOps-Community ist ziemlich stark da. Aber gerne natürlich auch Code oder sonst was. Also wir lehnen das nicht ab. Es gibt kein Contributor-License-Agreement. Falls diese Gerüchte wieder die Runde machen würden, haben wir nicht. Also niemand sollte sich gehalten fühlen. Genau, das war's schon. Wenn irgendwelche Fragen sind, freuen wir uns, glaube ich, sehr, die dann zu beantworten jetzt noch. Bitte. Ja, genau. Also die Frage, ich wiederhole die Frage. Wie machen wir das mit der Suche? Wir suchen auch ob wir auch in den Dokumenten Inhalten suchen. Ja, wir verwenden Apache Tika zur Indizierung von den Dokumenten. Da kann man sehr feingranular einstellen, welche Typen von Dateien welche Indizierungsaufwände sozusagen erhalten. Also kann man, die Defaults sind im Prinzip so, dass PDFs zum Beispiel werden sehr, sehr detailliert indiziert. Bilder werden untersucht auf Schrift in den Bildern, die wird dann per OCR, also für meinen Geschmack ist das ein bisschen viel, aber das kann man alles genau einstellen und diese Sachen gehen alle in die Indizierung ein, um dann in der Volltextsuche da zu sein.
Noch weitere Fragen? Ja, sehr gut, einen Moment.
Ja, also sofern das nativ im... Ah ja, die Frage war, wie sieht es aus mit dem Cluster-Setup? Du meinst, kannst du genauer spezifizieren, also Installationen in Kubernetes zum Beispiel, oder... Genau, also verteilt, es geht um verteilte System-Setups im Cluster, verschiedene Compute-Nodes, verschiedene Storage, verschiedene Authentifizierungssysteme, was können wir noch? Das ist alles möglich natürlich, sogar relativ gut möglich, weil mit der Go-basierten Microservices-Architektur ist das ja sozusagen, sind wir da zu Hause, haben auch keine Datenbank, die schwierig zu skalieren wäre in einem Cluster oder in einer dynamischeren Umgebung, sagen wir mal. Das ist gerade das, worum wir uns ja auch bemüht haben, das System zu designen, so dass es in diesen Umgebungen besonders gut funktioniert.
Ja. Also, vielleicht noch als Ergänzung zu dem Cluster-Setup, das ist quasi am anderen Ende der Linie. So, also Open Cloud läuft halt auch saugut einfach auf einem Raspberry Pi 4 mit irgendwie 4 GB oder 2 GB. Wenn man da den Core einfach nur laufen lässt als Single Binary, also ohne Docker zum Beispiel, der langweilt sich halt mit 20 Nutzern irgendwie drauf. Das ist also, das Ding läuft nicht nur auf wirklich Large Scale Deployments für Millionen Nutzer, sondern auch super cool auf kleinen Instanzen. Das ist mir noch wichtig, weil wir hier immer so die großen Bilder malen. Genau.
Frage, geben wir zum Raspberry Pi passend irgendwie, wie einfach kriege ich ein Setup von einer Maschine auf eine andere Maschine? Ganz konkrete Frage dazu, weil ich arbeite mit automatisierten Kamerasystemen, die produzieren unglaublich viel Daten. Ich habe jetzt seit kurzer Zeit irgendwie wieder das Ganze irgendwie Software-Defined Network laufen. Die Daten sind aber viel zu groß, um die irgendwie übers Netz zu schicken. Ja, weil wir reden hier wirklich von Terabyte. Und kann ich jetzt einfach die Festplatte aus dem einen System rausnehmen, ins andere System reinklinken und die sind trotzdem werden übertragen oder erkannt? Oder?
Ich sag ja. Ich tippe, ich wähle die Antwort D, ja. Aber so ein bisschen unter Vorbehalt, weil der Teufel steckt immer im Detail. Aber es ist tatsächlich so, dass im Prinzip alle notwendigen Daten, also Konfiguration als auch natürlich Metadaten und diese Sachen und die eigentlichen Nutzdaten liegen unter einem bestimmten Filesystem, wie nennt man, Root sozusagen. Und wenn man von dort guckt und diesen Tree duplizieren würde, dann ja, geht's.
Danke. Reicht mir schon, weil wenn du sagst... Du kannst dir vorstellen, dass es funktionieren ja, kann ja. direkt,
sicher.
Dann ist es reicht es mir, dass ich es ausprobiere.
Das ja, kannst du das ausprobieren. Muss ich sowieso. Du wirst ein bisschen Scripting brauchen, um in diesen Pfad zu finden und so Sachen. Und wir sind sehr darauf bedacht, vorsichtig zu sein mit Breaking Changes zwischen Versionen. Also ich würde auch nicht damit rechnen, dass wenn du dann nicht exakt dieselbe Version laufen hättest, dass alles kaputt wäre. Nicht mal, also das geht. Ja, du musst halt ein bisschen skripten, denke ich.
Wie sieht es bei euch mit der Benutzerverwaltung aus? Habt ihr da Schnittstelle zu LDAP oder Active Directory oder sowas?
Ja, wir machen diese Benutzerverwaltung nicht selber. Wir erwarten, dass es ein externes Identity Management System gibt, das im besten Fall auf LDAP basiert, und diesen LDAP-Server befragen wir auch, zum Beispiel um Suchen nach bestimmten Usern in bestimmten Situationen. Da haben wir verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten, weil es oft so ist, dass LDAPs, das mag keiner, wenn die beschrieben werden von irgendwelchen Applikationen wie unserer. Das heißt, wir haben Möglichkeiten, das aufzusetzen mit einem LDAP, den wir beschreiben können, mit einem LDAP, den wir nicht beschreiben können, mit mehreren LDAP-Servern. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist beliebig kompliziert natürlich.
Das heißt also, ihr habt da irgendwelche API-Schnittstellen dafür?
Ja gut, ich meine, die LDAP ist halt LDAP. Also, ja. Aber ja, genau. Aber nochmal, was wichtig ist, das ganze System beruht auf OpenID Connect. Das heißt, wir verwenden am liebsten halt Keycloak oder sowas komplett extern. Und dann gibt es Feinheiten, wie kommen Gruppensettings in das System und solche Sachen, die kommen, da wird es dann, das muss man sich dann anschauen und planen und so.
Ja, eine Frage gibt es noch, dann machen wir noch die letzte für heute.
Ja, hallo, apropos Raspberry Pi, gibt es auch die Möglichkeit, diese Indexierung für die Volltextsuche zu deaktivieren?
Ja, gibt es auch, okay. Ja. Also das ist, ja, klar.
Super.
Aber das will man nicht, weil das ist schon schick. Also.
Super, dann danke ich vielmals für den Vortrag. Und
ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit jetzt hier zu später Abendzeit noch. Dankeschön. Okay.